9 Uhr. Die Einladung traf vor 3 Wochen ein und war übertrieben frankiert. Mein Name und meine Adresse waren mit schwarzem Stift in einer Handschrift geschrieben, die ich erkannte, aber nicht gleich zuordnen konnte. Mit der Spitze des Kartoffelschälers schlitzte ich den Rand auf. Eine weiße Karte kam zum Vorschein, ein Babyfoto und ein Name. Sogar ohne einen gründlicheren Blick auf das Bild, den Namen oder das Datum wusste ich, dass dies ein Foto von Jan war und die Karte keine Geburtsanzeige. In diesem Jahr, am 30. Dezember, wäre er 30 geworden. Ich sah mir noch einmal meine Adresse an, den Straßennamen. Die Buchstaben waren tief ins Papier gegraben, die Ober- und Unterlängen kamen kaum über die Zeilen hinaus. Natürlich war das Pimps Handschrift. Jahrelang hatte ich neben ihm in der Klasse gesessen, gesehen, wie er seine Arbeitsblätter ausfüllte. Ich hatte nie verstanden, weshalb er den Stift so fest aufsetzte. Seine Antworten waren dadurch nicht richtiger geworden. Pim hatte also meine Adresse herausgesucht. Er hatte sie fehlerfrei abgeschrieben, Buchstaben für Buchstaben. Die Einladung selbst war gedruckt. Auf der Innenseite stand ein Textblock mit näheren Angaben. Liebe Punkt, Punkt, Punkt. Die gepunkteten Linien ließen Platz für meinen handgeschriebenen Namen. Wie ihr wisst, wäre in diesem Monat nicht nur Jan 30 geworden, auch unsere fast vollautomatische Melkanlage wird eingeweiht. Zeit, um noch einmal bei Drinks und Häppchen zusammenzukommen. Aus Jans posthumem Fest war ein Werbegag geworden, der Versuch, möglichst viele Leute zum Start-up eines neuen Betriebs zusammenzubekommen. 15 Uhr, Öffnung der Stalltüren. 15.15 Uhr, kleine Vorführung des Melkroboters. Danach wird gefeiert. PS, an warme Kleidung denken. Keine Blumen mitbringen, sondern ein Foto oder eine gute Erinnerung an meinen Bruder. Die können vorweg an info@melkanlagebesuch.be gemailt oder auf Jans Facebook-Seite gepostet werden. Wegbeschreibung siehe umseitig. Auf der Rückseite der Karte unter einer vereinfachten Wegskizze stand ein abgeschmacktes Zitat. Ich las es ein paar Mal laut, wie von Pim vermutlich beabsichtigt. Es blieben Sätze, die sich zu sehr bemühten. Inzwischen ist es 9:15. An Vilvoorde bin ich gerade vorbei. Solange ich auf der Autobahn fahre, bleibt Jans Gesicht ausdruckslos neben mir auf dem Beifahrersitz liegen. Ich brauche lediglich die dicke Briefmarkenschicht auf dem Umschlag. Die Marken beweisen, Pim wollte sicher gehen, dass die Einladung mich auch erreicht. Natürlich weiß ich, sie ist nicht an diejenige gerichtet, die ich jetzt bin, sondern an die Person, die ich war, als wir noch miteinander sprachen, die Eva vor dem Sommer 2002. Darum tue ich heute genau das, was ich damals getan hätte. Widerwillig doch aufkreuzen. 4. Juli 2002. Die Stimme des Nachrichtensprechers kommt aus dem Garten. Es ist Donnerstag. Es gibt so viele Staus, dass es praktischer wäre, die Orte aufzuzählen, an denen der Verkehr reibungslos fließt. Dann folgt ein Hinweis, demzufolge die nächsten Tage heiß werden. Nach dem Wetterbericht läuft Underneath Your Clothes. Vielleicht liegt es daran, dass ich endlich mal gut geschlafen habe oder an der Musik, die jede Bewegung stimmig macht. Jedenfalls scheint es zum ersten Mal seit dem Winter so, dass ich am richtigen Ort aufwache. Vor mir liegt ein noch unberührter Sommer. Die Kirchturmuhren werden über die Dauer jeder Stunde wachen. Niemand wird die Zeiger beschleunigen oder verlangsamen, nicht einmal Laurenz und Pim. Zum ersten Mal seit Jans Beerdigung beruhigt mich dieser Gedanke. Ich muss einfach dem angegebenen Tempo folgen und alles wird gut. Ich setze mich in meinem Hochbett auf. Sehe erst jetzt Tess hier neben ihrem Bett stehen. Das kurze, struppige Haar klebt ihr am verschwitzten Kopf. Sie inspiziert ihr Oberlaken, schaut, ob es zu beiden Seiten des Betts exakt gleich lang überhängt. »Hast du heute Nacht geschlafen?«, frage ich. Sie nickt. Es ist ein perfekter Tag für Monsterbälle. Auf dem Weg zu meinem Fahrrad begegne ich Vater. Er raucht, während er mit einigem Stolz den 11-Uhr-Nachrichten lauscht, die klar und laut aus dem Radio kommen, das er vorhin in die Krone des Kirschbaums gehängt hat, um die Krähen zu verjagen. Er lehnt am Anbau hinter dem Haus, den wir das Arbeitshaus nennen, obgleich dort nie gearbeitet wird. Vater nimmt die bis zum Filter heruntergerauchte Kippe aus dem Mund, tritt sie mit dem Pantoffel aus, hebt sie auf. Eva, sagt er. Er dreht sich um und bedeutet mir, ihm zu folgen. Überall in der Werkstatt liegen leere Bierdosen und anderes Gelump herum. Die Innenwände sind mit Pilzen überzogen. Sonst beschwert sie sich wieder. Er deutet auf die Tür, die ins Haus in die Küche führt. Vaters Schultern sind oben eingedellt. Es erweckt den Eindruck, dass seine Achseln zu schwer sind. So stehen wir da und sehen uns an. In einem Arbeitshaus, das übersät ist mit allen möglichen Werbegeschenken, die der Getränkehandel Peters beim Kauf von Maßpilzkisten dazugibt. Blaue Schirmmützen, blaue aufblasbare Biertabletts, blaue Strandbälle. Mein Blick fällt auf die Bohrmaschine, die nicht bei den anderen Geräten an der Decke hängt, sondern auf einem Regal liegt, das erst kürzlich zusammengeschraubt und in der Wand verankert worden ist. Es war das einzige Mal, dass die Maschine benutzt wurde. Schwer zu sagen, was möglich gemacht hat. Der Bohrer das Regal oder das Regal den Bohrer. Diese Bohrmaschine haben wir Vater vor einem Jahr geschenkt. Seine Freude war besonders groß, solange das Ding noch eingepackt auf dem Buffet lag. Nach dem Auspacken hat er sie auf einen Stapel gebügelter Küchenhandtücher gelegt. Dort blieb sie liegen, bis sich die Vorbereitungen für seinen nächsten Geburtstag nicht länger aufschieben ließen.
Schau, Evje, das wollte ich dir zeigen.
Vater deutet auf eine Schlinge, die am mittleren Holzbalken unter dem Dach baumelt, neben der Heckenschere.
Man sieht nicht, wie schwierig es ist, so etwas richtig aufzuhängen, oder?
Ich reagiere mit einem Achselzucken.
Das kann nicht jeder knüpfen, sagt er. Es muss in genau der richtigen Höhe hängen.
Das sehe ich, sage ich. Und was ist die richtige Höhe? Meine Frage findet kein Gehör.
Bei einem falschen Knoten muss man leiden. Du willst doch nicht, dass ich leide.
Ich blicke wieder auf die Schlinge und schüttle den Kopf.
Falls man nicht tief genug fällt, bricht das Genick nicht. Dann dauert es lange. Und falls man aus zu großer Höhe fällt, zerreißt es einem das Genick. Das will man den Menschen, die ein finden, nicht antun. Oder?
Nein, will man nicht, sage ich. Ich kann nur denken, dieser Mann ist mein Vater. Er ist älter als Durchschnittsväter, weil er erst spät eine Frau kennenlernte, die Kinder von ihm wollte. Er arbeitet bei einer Bank, macht da Dinge, über die er nie im Detail spricht und nach denen andere auch nie fragen, weil die Leute nun mal davon ausgehen, solange jemand von sich aus nichts sagt, gäbe es auch nichts zu erzählen. Um zu seinem Arbeitsplatz zu kommen, muss er jeden Tag, auch bei Regen, zu einer Bushaltestelle radeln, um dann eine halbe Stunde im Bus zu sitzen. An diesen Tagen verdient er gerade genug, um seine Familie, die keine Fragen stellt, unterhalten und das Dach über ihren Köpfen bezahlen zu können, an dem er die Geschenke aufhängen kann, die sie von seinem Geld kaufen, ohne dass er das wollte.